Lieber Herr, danke, dass du da bist und dass wir dich lieben dürfen, dass es einen Ort gibt, wo wir dir unsere Liebe bringen können, auch hier in der Gemeinde. Und wir lieben es, auch wenn du zu uns redest. Und öffne uns den Himmel, nimm alles weg, was jetzt stört, uns abhält. Gib uns den einen Satz, der für uns ist und verändere uns durch dein Wort. Amen. Ja, Lieben, ich weiß nicht, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr den Namen hört, Cristiano Ronaldo. Bei mir kommt sofort eine Leidenschaft für Fußball, oder? Ja, und natürlich Tore, ja. Ich weiß nicht, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr den Namen hört, Helene Fischer. Ich wollte ja nicht eure Meinung hören, so. Auf jeden Fall kommt mir in den Sinn eine Leidenschaft für Singen und eine gute Show, sich weiterzuentwickeln. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr den Namen Peter Germann hört? Einige fragen, wer ist Peter Germann? Peter Germann ist der Mann an der Gitarre, der uns im Lobpreis geleitet hat, okay? Jetzt wisst ihr, wie der Mann heißt, okay? Immer noch neu. Heute Morgen geht es um deine und meine Leidenschaft für Gott. Vielleicht bist du neu hier das erste Mal und es ist ungewohnt, so eine Zeit zu haben, wo wir Jesus unsere Liebe ausdrücken in unseren Liedern, so nah. Und ich will dich ermutigen, lass dich mal darauf ein, beobachte das mal und überlege, wie willst du dem lebendigen Gott deine Liebe ausdrücken? Vielleicht ist das noch nicht dein Weg. Vielleicht ist das dein Weg heute Morgen, eine erste Annäherung. Ich gehe in diesen Gottesdienst. Vielleicht bist du ja doch da, Gott. Vielleicht bist du auch schon länger mit Jesus unterwegs, hast eine Beziehung zu ihm. Und mich hat das die letzte Woche immer wieder beschäftigt. Markus, wie steht es eigentlich um deine Leidenschaft für Jesus? Ihr wisst ja, das kann man ja auch als Pastor nicht so einfrieren. Ich war ein paar Tage mit anderen Pastoren unterwegs zu wachsenden großen Gemeinden. Und was vielen von diesen Gemeinden und diesen Pastoren, die wir dort getroffen haben, gemeinsam war, war eine Leidenschaft für Jesus. Das spürte man ab. Und das hat mich neu entfacht. Ich habe in mein Tagebuch reingeschrieben, diese Woche, diesen Satz, Jesus, ich will dir auch in Zukunft mit hoher Leidenschaft und mit großem Risiko voll hingegeben dienen. Und das war nicht nur so ein Satz. Und vielleicht hat mich das dann am Freitag, als Adonia da war, beim Konzert hier berührt, besonders berührt, als die 70 Teens uns von der Bühne zugedonnert haben, dieses Lied, ja. Doch weil ich dich liebe, mehr als alles liebe, gebe ich für dich mein Allerliebstes hin. Alles, was ich habe, gebe ich für dich. Das Beste, was ich habe, gebe ich für dich. Kein Preis zu hoch, kein Weg zu weit, kein Schmerz zu groß für meine Liebe zu dir. Boah, ich saß da, mir flossen die Tränen. Ich war so angetan und berührt von ihrer Liebe und dieser Leidenschaft. Darf ich dich mal fragen, wenn du länger mit Jesus unterwegs bist, wie ist deine Leidenschaft für Jesus in den letzten Jahren, wie hat sie sich geändert, in den letzten 5 Jahren, ist sie gewachsen, ist sie stehen geblieben oder ist sie abgeebbt und heute Morgen grau in grau oder lau? Das ist eine wichtige Frage. Und noch wichtiger ist die Frage, und Ostern 2019, was soll es sein? Wo möchtest du hin? Wo möchtest du Ostern 2019 stehen mit deiner Leidenschaft für Jesus? Und da ist noch eine Woche Vorbereitungszeit und ein Heiliger Geist, der quick lebendig ist und uns fachen möchte, ist nicht weit weg. Ich beobachte immer wieder mindestens zwei Gruppen von Lernern, Lernenden. Die einen lernen mit der Frage, wie viel muss ich lernen, um unbedingt die Prüfung irgendwie zu bestehen? Und die anderen fragen, wie viel kann ich lernen, um mein Bestes zu geben und das meiste rauszuholen, wenn ich schon diese Zeit mit Lernen verbringen muss? Und es gibt einige Christen, die fragen, was muss ich unbedingt Minimum tun, damit ich noch in den Himmel komme? Und es gibt die anderen, die fragen, Jesus, was geht noch? Was geht noch? Und das möchte ich gar nicht bewerten, sondern es ist einfach so eine Beobachtung. Es gibt so unterschiedliche Arten von Leidenschaft, oder? Und welche ist deine? Und was wärst du gerne? möchte heute Morgen mit euch einer Frau über die Schulter schauen, die definitiv zur zweiten Gruppe gehört hat. Sie hat vor über 2000 Jahren gelebt und man redet bis heute weltweit von dieser Frau, einfach deswegen, weil sie eine außergewöhnliche Leidenschaft für Jesus hatte. Sie hatte etwas Überraschendes, sagen die Männer, alle Frauen sind überraschend. Ja. Sie hatte etwas Kreatives. Ja, sie hatte eine Radikalität, die provozierte. Es war auch nicht einfach. Sie hat auch manchmal mit ihrer Radikalität verärgert. Aber Jesus sagt von dieser Frau Folgendes. Ich sage euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, und das geschieht heute Morgen auf der ganzen Welt, in fast allen großen Städten unserer ganzen Welt, wird über dieses Evangelium geredet und wir kommen irgendwann auch zu dieser Frau. Überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Stell dir das mal vor, wir beamen uns jetzt mal in das Jahr 4019, also 2000 Jahre vorweg. Wird man dann von deiner Leidenschaft reden? Wird man dann von deiner Leidenschaft reden? Die Frau hat es geschafft. Ja? Wow, huh? Ich weiß, das ist eine ziemlich provozierende Frage, mal ein bisschen entspannen hier heute Morgen. Ja, das ist ja Sonntagmorgen, kaum ausgeschlafen, da stellt er schon so spannende Fragen. Es ist anstrengend, ja. Aber mir kommt es heute Morgen irgendwie so vor, diese ganze Woche war das so, als würde Jesus gerne mit uns über dieses Frauengespräch kommen. Redet über sie, denkt über ihr Leben nach. Sie hat sowas Wertvolles entdeckt, habe ich das so flüstern gehört. Drei Evangelien berichten über sie. Und ich lese uns heute Morgen mal aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 12 ein paar Zeilen vor. Johannes 12, 1 bis 8. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Das ist der Ort, wo Lazarus krank geworden war, Bethanien, wo er gestorben war und dann ist Jesus gekommen, viel zu spät und hat ihn auferweckt. Da geht es jetzt weiter. Dort wurde nun zu Jesu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskarius, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Spannend. Eine Geschichte mit vielen Beteiligten, nehmen wir mal nur vier raus. Vier Personen mit ihren Rollen. Da ist also die Martha. Ja? Wo findet man sie? In der Küche, sie dient. Da ist der Judas, der Mann mit dem Taschenrechner, der kommt hier nicht so gut weg. Maria, die leidenschaftlich Ausgießende. Und Jesus, der das alles über sich ergehen lässt und eine Stellung bezieht. Vier Personen mit unterschiedlichen Sichtweisen auf die gleiche Begebenheit. Und ich glaube, so sind wir heute Morgen auch unterwegs. Du erlebst den Gottesdienst anders als dein Nachbar. Mit welcher Person kannst du dich identifizieren? Wie wird wohl Lazarus die Szene erlebt haben, der Ex-Tote? Das ist auch spannend. Und dann wird Judas hier erwähnt, ja, er sieht den Kostenfaktor nicht unerheblich bei solchen Veranstaltungen hier. Was kostet das? Und dann ist da die Maria. Sie hat so ganz andere Antennen als die anderen im Raum. Die ist irgendwie anders, oder? Sie ahnt etwas von dem Schweren, was Jesus bevorsteht. Wir sind ja kurz vor Palmsonntag, am Beginn der Karwoche, und die ganze Situation um Jesus spitzt sich zu. Das liegt in der Luft, während sie dieses Festmahl feiern. Und trotzdem unterschiedliche Wahrnehmungen und unterschiedliche Interessen. Und ich frage dich mal, wende dich mal zu dem Partner, deinem Nachbarn zu und überleg dir, wer von dieser entspricht am ehesten deiner Rolle? Wer bist du in der Geschichte? Wo neigst du zu? Maria, Lazarus, Jesus, Judas oder vielleicht noch ein ganz anderer? Wo bist du? Kommt mal ins Gespräch zu zweit. Wendet euch mal dem Partner zu. Okay, also ich kann euch bekennen, ich bin nicht die Maria, ich habe nicht so lange Haare. Das ging nicht. Also, gehen wir das mal durch. Denkst du auch, ja, andere verhungern und Maria gießt das Öl aus? Mensch, was hätte man mit dem Geld machen können? Ein ganzer Jahreslohn, einfach so weg. Oder fragst du dich eher, was hat die Frau wohl für Absichten? Ist ja empört. Warum löst sie in aller Öffentlichkeit ihr Haar? Ja? Und dann trocknet sie Jesus die Füße. Wie intim ist das denn? Macht die den an oder was? Oder liegt dir eher so der Martha-Typ, ich gehe in die Küche, da bin ich sure, ich lasse die Küchentür auf, ich sehe immer, was los ist, da habe ich meine Rolle, ist ganz sicher. Lazarus mit am Tisch, er sorgt dafür, dass es allen gut geht. Smalltalk hier, Smalltalk da. Fände ich ja auch mal spannend, mit einem Toten, ehemals Toten zusammen zu essen. Da hätte ich auch so meine Fragen. Also es ist eine spannende Truppe, ja. Und dann noch die 12 Jünger, mit denen hätte ich auch einiges zu besprechen. Also mindestens 17 Personen bei dem Festmahl. Und ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ihr Ostern zusammen sein werdet und in welcher Rolle ihr euch finden werdet. Und ich möchte heute Morgen den Maria-Gen in euch legen. Ostern 2019, durchbrecht mal eure Rolle. Lasst mal krachen. Ja, aus Liebe. Ja. Ich denke, die haben sich das da richtig gut gehen lassen. Also ich riech das richtig, wie die 17 da in dem Wohnzimmer liegen, gab ja keinen Tisch. Feta-Käse, gegrillter Fisch, ja. Oliven, Feigen, Lammfleisch. Boah. Hatten sie Wein? Bestimmt. Ja, also guter Wein. Stimmung ist gut, sie unterhalten sich. Lazarus hat wieder gute Witze drauf, oder weiß ich was, ja. Und dann kommt diese Szene, die ich uns am liebsten in Zeitlupe jetzt mal so ganz langsam einfliegen lassen würde, ja, um sie genau zu beobachten. Maria erscheint auf der Bildfläche. Wahrscheinlich war sie vorher schon in dieser Truppe, ist kurz rausgegangen, kommt jetzt rein, fällt gar nicht auf. Und dann wird das Festmahl irgendwie unterbrochen. Weiß ich auch nicht, ja? Sie hat dieses Fläschchen Nadenöl in der Hand. Und Insider wissen sofort, das ist kein Salatöl. Das ist das Nadenöl! Ja, das denkst du jetzt nicht, aber weil du nicht weißt, wie das aussieht, ich auch nicht. Aber dieses Nadenöl kostet etwa ein Jahreseinkommen. Vielleicht rechnest du mal kurz dein Jahreseinkommen aus. Wie viel ist es? Ein Monat mal 12. Vielleicht der eine oder andere das 13. Monatsgehalt, die Banker den Bonus, ja, nicht vergessen. Boah. Boah. Ja. Boah. Und dann gießt sie das Öl Jesus über die Füße, das heißt, sie fängt zunächst mal mit dem Kopf an, ein halber Liter passt nicht auf die Füße, sie fängt auf dem Kopf an. Und ich stelle mir das so vor, wie wenn man so nach einem langen Nachtflug, seid ihr schon geflogen? Ja, so ein langer Nachtflug, Kontinentalflug, und bevor du landest am nächsten Morgen, kommen die Stewardessen, legen so ein heißes Tuch da über deine, deine Glatze oder deine Haare, was auch immer du hast, ja. Einfach um dich zu erfrischen. Dann geht sie an die Füße, gießt das Öl aus, massiert sie und verschwendet dieses Parfüm im Wert von einem Jahreslohn. Muss ich jetzt mal kurz erklären, was ist das überhaupt, Nardenöl? Das ist ein Parfümextrakt, was vermutlich aus Indien oder dem Himalaya importiert wurde. Mit diesem Konzentrat konnte man hunderte von Parfümflaschen herstellen. Ja. Möglicherweise war das ein Erbstück, was sie bekommen hatte. Ganz wichtig für alleinstehende Frauen damals, es gab keine Rente. Das konnte ihre Sicherheit, ihr Auskommen sein, wenn es finanziell eng wurde. Wir wissen es nicht genau. Und dann macht sie das nächste Skandalöse. Sie öffnet ihre Haare. Das kann ich euch eben nicht vormachen jetzt, aber das gehört sich ja auch nicht. Und sie trocknet mit ihren Haaren Jesus die Füße. Ich hole jetzt auch keine Frau nach vorne, um das mal zu zeigen. Sie durchbricht alle Regeln. Zuerst gießt sie das Öl aus im Wert von einem Jahresgehalt und dann in aller Öffentlichkeit mit ihren Haaren trocknet sie einem Mann die Füße. Und meine Frage ist, was macht das mit dir? Ich kann mir gut vorstellen, so eine Situation, angenommen ich wäre in diesem Raum gewesen, ich wäre erstmal überfordert gewesen. Ich hätte nicht gewusst, was ich sagen soll. Völlig überfordert. Was geht denn jetzt ab? Was passiert da eigentlich gerade? Da muss ich erstmal, boah, das ist nicht meins, merke ich. Aber da meldet sich einer in die Stille, ausgerechnet Judas jetzt, das ist seine Stunde, er, der später Jesus für 30 Silberstücke verrät. Und er ärgert sich und der findet auch Worte. Aber zum Glück geht es heute Morgen nicht um Judas. Ich packe den mal daneben. An dem habe ich heute kein Interesse. Vielleicht nächste Woche, mal sehen. Und meine Frage ist, und mit dieser Frage möchte ich jetzt durch die ganze Predigt marschieren, ist, Maria, das ist meine Frage, ich habe sie eben. Was hat denn dir diesen innigen Wunsch geweckt und dir den Mut gegeben, Jesus vor allem so verschwenderisch zu lieben? Was hat in dir diesen Mut und diese Leidenschaft geweckt, so etwas zu tun? Ich glaube, die war bei vollem Bewusstsein ihrer Kräfte und ihres Verstandes. Und was bringt mich dazu, so etwas in meinem Weg zu tun für Jesus? Maria, wie kommt es zu so einer Leidenschaft? Was ist der Schlüssel zur Hingabe, Maria? Gibt es Spuren, die wir finden können, der wir nachgehen können, damit sie uns zum Vorbild wird, nicht nur in diesem Moment, sondern dass wir auch zu dieser Hingabe kommen können, damit wir Schritte gehen können? Ja? Ich glaube, es gibt so Puzzleteile im Leben von einem Menschen, die kann man zusammensetzen, dann kann man ihn verstehen. Unser Glaube hat ja immer eine biografische Verankerung, hat Stationen. Iris hat eben gesagt, in einem bestimmten Gottesdienst ist das passiert. Und in deiner Leidenschaft mit Jesus gibt es Berge und Täler und das hat Auslöser für deine Leidenschaft heute Morgen und die müssen wir ansehen und dann können wir nachgehen und wenn wir Menschen entdecken, die diese Täler überwunden haben, können wir uns anstecken lassen. Biografische Geschichte deiner Leidenschaft heute Morgen, wie du da sitzt, das hat ja eine Geschichte. Wie kommt ein Mensch zu so einer Leidenschaft? Drei Ereignisse will ich mal herausgreifen, die uns vielleicht auf die Spur bringen können. Das erste, was ich entdeckt hat, sie hat zweckfreie Zeit mit Jesus verbracht. Viele kennen die Geschichte, die bereits vor diesem Geschehen passiert ist. Die bekannteste von Maria und Martha, ne, ist der Besuch von Jesus und Martha stürzt sich in die Küche, ihre Rolle, und dann ist sie ganz sauer auf Maria, dass die nicht hilft. Ja, Maria sitzt einfach zu den Füßen zu Jesus und hört ihm zu. Sie sitzt da, weil sie weiß, jetzt gibt es nichts Wichtigeres als Jesus zuzuhören und bei ihm zu sitzen. Zeit mit ihm zu verbringen. Sie hat diesen Moment gespürt, das Kostbarste, was du jetzt gerade tun kannst, ist auf Jesus zu hören. Das darf man nicht auf jeden Moment des Lebens übertragen. Aber gibt es diese Momente, wo ich höre? Ja, Martha flippt aus aufgrund ihrer Verschwendung von Zeit. Sie beklagt sich über ihre Schwester bei Jesus. Hey, Jesus, was ist hier eigentlich los? Kannst du nicht mal Martha zurechtweisen? Und dann sagt Jesus diese Worte, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei, aber nur eins ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, das ihr niemand wegnehmen kann. Möglicherweise beschäftigen uns zu viele Sorgen für unsere Leidenschaft. Viele Sorgen erlöschen Leidenschaft. Zu wenig Zeit bei Jesus sitzen, wirklich bei ihm sein, sondern ich sitze vielleicht in meiner Stille auch da, aber ich bin trotzdem bei mir, bei meinen Sorgen. Da ist Jesus, aber ich drehe mich um mich selbst. Ich habe das Gefühl, ich muss alle Probleme alleine lösen. Kennst du das? Und Jesus sagt, hey, Martha, Maria hat das Richtige gemacht. Maria hat die richtige Wahl getroffen, das gute Teil erwählt. Wisst ihr, was Jesus hier macht? Er verteidigt Maria. Er stellt sich vor sie hin und er schützt sie vor ihrer Schwester. Hey, lass sie sitzen und komm du auch dazu und wir kochen gleich zusammen. Sie verbringt gerade zweckfreie Zeit. Maria hatte verstanden, dass sie diese exklusive Zeit mit Jesus braucht. Zeiten, wo es nur um Jesus und mich geht. Kein Projekt, auch kein frommes Projekt. Zeit, wo ich mich von Jesus beschenken lasse. Wir sind bei der Frage, wie kommt ein Mensch dazu, Jesus leidenschaftlich zu lieben? Hat es möglicherweise etwas mit einer zweckfreien Zeit mit Jesus zu tun, die wir pflegen, wo wir uns dienen lassen von Jesus, bevor wir anderen dienen? Vielleicht denkst du gerade, das ist gefährlich, wenn ein Pastor das sagt. Wer arbeitet dann noch in der Gemeinde mit? Ihr Lieben, als FEG Lüneburg wollen wir eine Gemeinde sein von Menschen, die sich von Jesus dienen lassen. Und da heraus dienen, nicht umgekehrt. Wir wollen eine Kirche sein von Menschen, die ausgeglichen sind, weil sie Zeiten mit Jesus pflegen und da heraus anderen dienen. In dieser Reihenfolge. Kein Dienst für Jesus ohne Dienst von Jesus für mich. Und kein Dienst kann diesen Dienst ersetzen. Und die Reihenfolge ist uns sehr wichtig. Erst dient Jesus uns, dann dienen wir Jesus. Beschenkt, um zu beschenken. Einige müssen jetzt hören, lass dich beschenken. Andere müssen hören, komm endlich aus dem Beschenktsein heraus. Ich glaube, das Erste ist wichtiger. Jesus sagt zu Petrus, wenn du es nicht zulässt, dass ich dir die Füße wasche, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Jüngerschaft bedeutet, zweckfreie Zeit mit Jesus zu haben. Und ich möchte dich fragen, hast du ein Zeitfenster in deiner vollen Agenda auf einer regelmäßigen Basis, wo du Jesus zu dir reden lässt, wo du hörst, wo du sein Wort liest, du ihm deine Gebete bringst, deine Anbetung, das ist wichtig. Ich glaube, Maria hatte diese zweckfreien Zeiten mit ihm. Eine zweite Beobachtung. Sie hat erlebt, dass Jesus sich schützend vor sie stellt. Immer wieder hat sie das erlebt. Damals in der Diskussion mit Martha, die ich uns gerade vor Augen geführt habe, und jetzt hier, wo der Judas öffentlich aufsteht bei diesen 17 People in ihrer Verwandtschaft und sie angreift. Hört es mal. Wenn dir das passieren würde, dann du tust etwas Leidenschaftliches und dann kommt diese Stimme. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Und wenn jetzt keiner was sagt, ist es ein Leidenschaftskiller, oder? Du bist verletzt. Du hast dir schlechte Motive unterstellt bekommen. Du bist verletzt. Und genau da sagt Jesus, lass sie in Ruhe. Nach Gottes Willen hat sie dieses Öl für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, habt ihr alle Zeit. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Was macht Jesus hier nicht?
Er klagt den Judas nicht an. Der macht ihn nicht fertig. Der hätte jetzt auch mal sagen können, Judas, was hast du da in deiner linken Tasche? Hat er ja gewusst. Hat er nicht gemacht. Jesus missbraucht sein Wissen nicht für uns, sondern Jesus gebraucht sein Wissen für uns. Ja, er schützt Maria, ohne dass er Judas öffentlich bloßstellt. Jesus macht deutlich in einer guten Art und Weise, es wird immer gute Gründe geben, um mir nicht leidenschaftlich zu dienen. Es gibt immer gute Gründe, nicht leidenschaftlich zu dienen. Immer. Es wird sogar immer gute, fromme Gründe geben, um leidenschaftliche Hingabe an Jesus nicht zu leben. Es wird immer Arme geben. Jesus sagt damit nicht, dass es nicht wichtig ist, den Armen zu dienen. Im Gegenteil, das kommt in der Bibel immer wieder vor. Und Jesus hat das so oft gesagt und zum Schluss sagt er sogar, was ihr einem von diesen Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Ja. Aber wie schnell haben wir die Ausreden parat, wie der Judas, der auf Maria deutet und vergisst, dass vier Finger momentan auf ihn deuten. Ja? Und Maria hat das erlebt in dieser Szene, dass Jesus ihr Schutz ist. Sie hat das erlebt, was David in Psalm 18 betet, was für alle Gläubige wichtig ist, auch wenn du in einer Gemeinde dienst und dir manchmal schlechte Motive unterstellt werden. Er betet, der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Hast du das erlebt, dass Jesus dich schützt, wenn du für ihn rausgehst, wenn du für ihn etwas tust und dir von wem auch immer schlechte Motive unterstellt werden? Jesus hat sich wie ein Schild zwischen sie und andere schützend gestellt. Aber ihr Lieben, Jesus kann nur dein Schild sein, wenn du ihn kennst und wenn du zulässt, dass er es ist. Das Schild kann in der Ecke stehen und du bist verletzt und machst einen auch verletzt und erklärst damit deine mangelnde Leidenschaft. Hol das Schild. Erlebe Jesus als deinen Beschützer und Anwalt. Maria kannte Jesus als ihren Anwalt. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du angegriffen wirst. Vielleicht in deiner Firma, deiner Ehe. Man greift dich an und unterstellt dir schlechte Absichten. Und Maria wusste, ich habe einen Anwalt, der sich vor mich stellt. Ich glaube, wenn wir zur Ruhe kommen bei Jesus, dann müssen wir weniger für uns selber kämpfen. Weil wir wissen, dass einer für uns kämpft. Dann müssen wir nicht ständig dafür sorgen, dass alle wissen, wir haben die richtigen Motive und wir tun das auch richtig, sondern lass sie doch. Halleluja. Amen. Ja? Schaut mal, das ist auch eine geistliche Sicht. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, sich selber anklagen dafür oder vom Teufel angeklagt werden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Kennst du Jesus als deinen Anwalt auch in deinem echten Versagen? Oder sitzt du hier und klagst dich selber ein oder lässt es zu? Jesus ist dein Anwalt, er ist dein Fürsprecher und er will nicht, dass wir uns selbst anklagen. Er ist derjenige, der für dich eintritt. Und Jesus tritt nicht nur für dich ein, er geht ans Kreuz und bezahlt. Das feiern wir Karfreitag. Und deshalb ist auch kein Grund mehr zur Anklage, weil da steht drauf, es ist vollbracht. Auch der ganze Mist, der in der nächsten Woche passiert, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ja. Lukas Evangelium steht eine ähnliche Geschichte, dürfen wir nicht verwechseln, ist eine andere. Da sagt Jesus etwas Interessantes, das möchte ich hier einflechten, ist sehr ähnlich, Lukas 7. Auch da kommt eine Frau und er sagt Jesus, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden, eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Diese Frau hat erlebt, dass Jesus ihr viel vergeben hat und das war ein Antrieb für ihre Leidenschaft. Und wenn du denkst, du bist ein Loser, dann ist das eine tolle Möglichkeit, Jesus anzubeten in deiner Leidenschaft, dass er dir viel vergeben hat. Lass es zu. Lass es zu. Klag dich nicht weiter an, sondern komm raus und preise Jesus damit und sag es allen, was er dir getan hat. Könnte es sein, dass, wenn ich mir das neu bewusst mache, dass Jesus mir alles vergeben hat, alles, dass das meine Leidenschaft neu anfeuert? Ich glaube, dass wir manchmal vergessen, was es Jesus gekostet hat, dass wir heute Morgen hier sitzen und ihn anbeten. Und das macht er nicht anklagend vom Kreuz, sondern gerne. Du warst es ihm wert. Er wollte nicht länger ohne dich leben. Deshalb. Und da ist ein Anwalt und er spricht vor Gott gegen den Teufel und vor allen Menschen, die dir Schlechtes unterstellen. Vielleicht ist das in der Karwoche mal dran, neu ans Kreuz zu gehen und sich zu erinnern, Jesus, was hast du mir eigentlich schon alles vergeben? Wo komme ich her? Wie war das damals, als ich zum Glauben kam? Und in den ganzen Jahren dazu? Ihre große Schuld ist ihr vergeben worden, eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Könnte das ein Grund sein für ihre große Leidenschaft? Und hast du vergessen, was deine Schuld war und vielleicht trägst du die ganze Schuld der anderen mit dir rum und du klagst an. Dann komm zum Kreuz und sieh deine Schuld. Jesus ist für dich gestorben, nicht nur für die anderen. Ein dritter Punkt. Sie hatte ein einschneidendes Erlebnis. Was meine ich damit? Maria hat erlebt, dass Jesus ihre Bitte nicht erhört hat. Sie hat erlebt, dass Jesus nicht gekommen ist, als sie ihn so dringend gebraucht hätte. Als Lazarus im Sterben lag. Sie wollte, dass er ihn wieder gesund macht, aber Jesus ist nicht gekommen. Wieso löst das Leidenschaft aus? Jesus ist eben nicht schnell gekommen, auch nicht spät, sondern ist zu spät gekommen, da als Lazarus schon tot war, schon beerdigt. Rappelt zu, die Kiste. Sie hatte noch gerufen, Jesus, komm schnell, du kannst ihn gesund machen. Aber Jesus kam nicht. Jesus hatte sie warten lassen und hat nicht eingegriffen. Und solche Phasen in unserem Leben, wo du enttäuscht bist von Gott, der nicht eingreift, macht etwas mit unserer Leidenschaft, wenn wir das einfach uns überlassen. Und Maria hatte Phasen in ihrem Leben, wo sie von Jesus enttäuscht war. Bist du deiner Enttäuschung von Jesus auf der Spur und bist du noch mit ihm darüber im Gespräch oder ist es da still geworden? Das ist das verschlossene Fenster. Sie war so der Meinung, Jesus hätte handeln können, hat es nicht gemacht. Hat er auch nicht, er ist ja Gott und Mensch und nicht Mensch. Und vielleicht bist du so in einer Phase gerade, wo du bestimmte Dinge oder Erlebnisse nicht zusammenbringst mit deinem Glauben und deiner Erwartung, wo du nicht verstehst, wo gerade Jesus sich rumtreibt, ja, warum er nicht eingreift, diese Phase der Enttäuschung im geistlichen Leben. Und das ist eine wichtige Phase, die gehört dazu. Du hast auch nichts verkehrt gemacht. Das ist wichtig, solche Phasen zu haben für Wachstum. Wünsche ich keinem und wünsche ich mir selbst auch nicht. Ja. Aber er hat sie durch diese Phase hindurch gelehrt, dass er trotzdem vertrauenswürdig ist. Auch wenn man nicht alles so läuft, wie es sich vorstellt. Schaut mal, als Jesus im Kapitel vorher dahin kommt, da läuft Martha ihm entgegen. Und was macht Maria? Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Was macht Maria? Schmollt, Rückzug. Soll er doch kommen. Ja, mein Herz ist zu. Ich habe mein Herz aufgemacht. Und du bist nicht gekommen. Ich bin enttäuscht. Und du hast es verbaselt. Kennt ihr das? Das zeigt, auch die Maria hatte mal Frust in ihrem Glaubensleben. Resignation. Sitzt zu Hause, bitter, wartet ab. Und vielleicht denkst du auch gerade, Jesus, ich weiß gar nicht so genau in meinem Loch hier, ob ich dir vertrauen kann. Kann ich dir vertrauen? Bringst du es wirklich? Macht die Sache mit Jesus wirklich Sinn? Aber Jesus kam dann eben und hat etwas noch viel Verrückteres gemacht. Und er hat den Denkrahmen von Maria sowas von gesprengt und hat Lazarus von den Toten auferweckt. Das hätte sich Maria nie vorstellen können. Das ging nicht in ihr kleines Hirn rein und das geht auch nicht in mein kleines Herz rein. Ja? Jesus hat eine Dimension in ihr Leben hineingebracht, die so viel größer war, als Maria sich hätte vorstellen können. Das lag völlig außerhalb ihres Denkrahmens. Aber so ist Jesus. Wir haben es nötig, dass er unser Ratgeber ist, aber wir meinen, Gott beraten zu müssen. Und wenn er anders ist, schmollig, dann ist Gott blöd und ich bin der Schlaue. Ja? Dann habe ich es nötig, umzukehren und Jesus, hilf mir mit meinem Denkrahmen. Maria erlebt diese Totenauferweckung. Ich bin davon überzeugt, dass das etwas in ihr ausgelöst hat. Gestern auf der Beerdigung von Thomas in Uelzen, was haben wir für den Ältesten gebetet? Und wir denken, Mensch, diese kleine Gemeinde, die hätte ihn so nötig gehabt. Und ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe das nicht. Heißt das jetzt, ich ziehe mich zurück? Nein. Wir beten Gott weiter an. Gott kann und Gott wird. Wie, weiß ich gerade nicht. Aber es ist so. Es ist so. Ja. Jesus kann eingreifen. Manchmal wartet er, aber in der Zwischenzeit kann ich ihm voll vertrauen. Diesen Weg zeigt mir Maria. Und ich möchte mit Maria gehen. Ich möchte zusammenfassen, was könnte das Geheimnis unserer Hingabe sein? Sie hat zweckfreie Zeit mit Jesus verbracht. Und vielleicht ist es das, was du heute Morgen mitnehmen kannst. Ich reserviere in der nächsten Woche oder überhaupt in meinem Leben neu zweckfreie Zeit mit Jesus. Ich will dich suchen, Jesus. Öffne mir dein Wort. Ich kaufe mir eine Bibel draußen oder einen Bibelleseplan oder whatever. The next step. Oder sie hat erlebt, dass Jesus sich schützend vor sich stellt und ihr Rechtsanwalt ist. Sie hat Vergebung von Jesus erfahren. Sie hat das in Anspruch genommen. Wenn du das nächste Mal einen Ehekonflikt oder überhaupt irgendeinen Konflikt hast, halt das doch mal aus. Halt es einfach mal aus, dass man dir Schlechtes unterstellt. Und es ist ganz anders. Und lass Jesus deinen Anwalt sein und zieh dich nicht voller Bitterkeit zurück und schau, was Jesus tut. Lass Jesus dein Anwalt sein. Verteidige dich nicht so hart selber. Mach mal einen Schritt zurück, auch auf der Arbeit und segne die Person, segne sie. Lass mal Jesus ran. Hab mal Mut, wenigstens eine Nacht drüber zu schlafen und von Jesus Segen für die Person zu erbitten, die dich verletzt hat. Und das Dritte, was sie gemacht hat, sie hat nach dem entscheidenden Einschneidenerlebnis hat sie gewusst, dass ich Jesus voll und ganz vertrauen kann. Jesus ist der treue Gott. Der Allmächtige, der Ewige, und er wird zur richtigen Zeit kommen. Auch dann, wenn er manchmal in meinen Augen zu spät kommt. Zusammenfassend lässt sich sagen, Maria hat in einer sehr persönlichen und engen Beziehung zu Jesus gelebt. Und das geht der eindrücklichen Hingabe voraus. So eine Predigt kann ich jetzt, und jetzt gebt euch alle hin. Und voller Aktionismus, Quatsch. Hingabe beginnt woanders. Und aus dieser Hingabe heraus gibt sie dann das Wertvollste, was sie hat, den Wert eines Jahresgehalts. Wer Jesus wirklich kennenlernt, der fragt nicht mehr, Jesus, was muss ich tun, sondern er fragt, Jesus, all in, was kann ich tun? Hast du dich an Jesus gewöhnt? Ist es normal für dich, dass der Ewige mit dir geht? Ja? Oder brauchst du neue Zeit mit ihm, wo er dir dient? Willst du ihn neu als dein Anwalt in Anspruch nehmen? Was ist das Maximum? Ich gebe euch einen kleinen Moment Zeit und der Peter wird ein Instrumentallied spielen, wo er darüber nachdenkt, über diese Fragen. Jesus, was ist mein Leidenschaftsschritt heute Morgen? Und dann gebe ich euch noch 5 Minuten ein paar Bilder mit danach. Ich möchte jetzt die letzten 5 Minuten darüber reden. Karwoche 2019. Was möchtest du Jesus bringen diese Woche? Zu Karfreitag hin. Dich neu aufmachen. Was möchtest du ihm bringen? Was könntest du Jesus heute Morgen geben? Keine Angst, ich werde euch jetzt nicht um euer Jahresgehalt bitten. Ihr seid sicher, ja? Hingabe fängt nicht da an. Hingabe fängt nicht da an, wo ich etwas für Jesus tue. Hingabe fängt dort an, wo ich mit Jesus mein Herz teile. Wo ich Jesus peinlich nahe an mich rankommen lasse und mein Innerstes nach außen wende zu ihm hin, so dass es fast wehtut. Dass ich anfange, Jesus ganz an mich ranzulassen, so nah, dass es peinlich ist. Hingabe fängt da an, wo ich für meine Schuld seine Vergebung in Anspruch nehme. Hingabe fängt dort an, wo ich Gnade persönlich erlebe. Hingabe fängt nicht damit an, dass ich etwas tue. Das ist falsch verstanden. Sondern dass ich neu verstehe, was hat er eigentlich für mich getan, und ich lasse mir dienen. Ich lasse mir in dieser Karwoche dienen. Hingabe fängt da an, wo wir das, was in unserer Flasche drin ist, dass wir das aufbrechen, so wie Maria, und die Flasche öffnen und sie ausgießen. Und egal, was da drin ist, ich gieße das aus. Und manchmal bin ich selbst die Flasche. Und ich gieße mich selbst aus. Ich gebe es dir. So, lass uns mal ein bisschen ausschütten heute Morgen. Was ist in deinem Herzen in der Karwoche 2019? Ich möchte das spielerisch mit euch tun. Ich habe euch ein paar Düfte mitgebracht. Schaut mal. Ja. Der erste Duft, den ich mitgebracht habe, heißt Haya. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ich will hoch hinaus. Ich habe meine Karriereplanung fertig, was meine Ziele sind. Ich weiß, wohin ich will. Haya, höher hinaus. Und das bringt mich zum zweiten Duft, den ich euch auch mitgebracht habe. Dreams Unlimited, meine unbegrenzten Träume. Und vielleicht sagt Jesus heute Morgen, hey, gib mir deine Träume. Gib mir deine unbegrenzten Träume und ich mach's ihn ewig. Ja, mach's nicht allein, sondern lass mich ein Teil deiner Träume sein. Gieß deine Träume aus auf die Füße von Jesus und lass mich ein Teil deiner Träume sein. Gib mir deine zerbrochenen Träume. Gib sie ab ans Kreuz und empfange die Träume, die Gott für dich denkt. Was willst du? Was wäre es, wenn du 2019 in der Karwoche Jesus all deine Ambitionen schenkst, deine Ansprüche, und sagen würdest, Jesus, ich gebe meine Ambitionen aus der Hand und ich gieße das aus. Mach du was aus mir. Ich will nicht mehr selber groß werden, meine eigene Karriere planen, sondern ich will dir hinterhergehen. Hast du Jesus schon mal gefragt, Jesus, was hast du für Pläne für mein Leben? Ich saß am Freitag da und ich habe diese Teenager gesegnet und ich habe gesagt, Jesus, beruf sie. Beruf sie zum vollzeitlichen Dienst, wenigstens einen von ihnen. Und vielleicht ist hier jemand heute Morgen, den Jesus auch Ostern 2019 zum vollzeitigen Dienst beruft. Schon mal gefragt. Vielleicht ist da ein Rentner. Du denkst, dein Leben ist fertig. Kemner hat mit 65 angefangen, Grelingen zu bauen. Vielleicht hat Gott noch was Neues für dich. Oder Geschäftsleute. Auch am Podcast, wenn du uns zuguckst. Was will Jesus 2019, dass du ihm hingibst? Hast du das mit Gott mal besprochen? Vielleicht ein anderer Duft. Kennen einige von uns, nicht alle, aber ja. Boss. Ja. Vielleicht bist du der Boss in deinem Leben. Und du hältst fest. Gießt dein Chef sein wollen in deiner Ehe. Vor dir selber aus, das kann sehr befreiend sein. Vielleicht sagt Jesus dir Ostern, ich will dich befreien von einer riesigen Last und deinem inneren Druck. Vielleicht ist es auch nur ein bestimmter Lebensbereich, wo du neu dein Bosssein ausgießen musst. Ich bin nicht der Chef, ich bin dein Diener. Einige von uns haben aus dieser Flasche genommen. Poison, Gift. Könnte es sein, dass in dieser Karwoche 2019 bittere Wurzeln in deinem Herzen sind? Gift, Du hast Ungerechtigkeit erlebt. Du hast der Ungerechtigkeit erlaubt, bittere Wurzeln in deinem Herzen wachsen zu lassen. Und das schmeckt nach Gift und es beeinflusst jede Beziehung und du ziehst dich zurück. Du bist auf dem Rückzug. Und wie wäre es, wenn du Ostern 2019 dein Gift ans Kreuz geben willst? Denn dafür, für dein Gift ist Jesus gestorben. Dafür gibt's Karfreitag. Oder vielleicht ist dein Duft hier der Tresor. Vielleicht gibt es Geheimnisse in deinem Leben, die hast du mit noch niemandem besprochen und du weißt, da ist dieses Geheimnis. Du hast so eine Angst, dass es rauskommt und das kostet so viel Kraft, das zu verbergen und den Tresor immer wieder zuzuhalten. Komm ans Licht. Komm ans Licht. Gieß dich aus. Gieß das alles aus. Dafür ist Jesus gestorben. Einige von uns haben diesen Duft mitgebracht. Opium. Eine Sucht in deinem Leben. Und sie macht dich kaputt. Und du kämpfst. Da sind so viele Düfte. Da ist der Egoist. Wo ist der denn jetzt? Ja. Oh, hab ich nicht gesehen. Sehe ich jetzt. Oh? Rechts unten. Ah, da, genau. Danke. Ja, super. So geht es mir auch manchmal. Ich stehe davor und sehe das gar nicht und alle anderen sehen das längst. Ja, ist doch gut. Gutes Bild. Ja, der Egoist. Wo bist du zu egoistisch in deinem Leben? Oder vielleicht ist es auch dieser Duft hier, 1 Million. Ja, du hast ein Problem mit deinem Geld. Vielleicht hast du zu viel oder vielleicht hast du zu wenig. Die meisten haben ja immer nicht richtig so. Ne? Und immer wieder kämpfst du. Und dann bring doch dein Geld, deine Geldangelegenheiten zu Jesus, dass er Frieden macht. Und ich habe einen Duft mitgebracht in Live. Ist nur spielerisch. Und da steht drauf Eternity. Der Duft der Eternity. Und Jesus hat Karfreitag und Ostern den Duft der Eternity für dich. Den Duft der Ewigkeit. Und komm zu ihm und salb dich mit seinem Öl. Ja, kannst du dir versprengen? Ich stelle das hier vorne hin. Nicht die Flasche nehmen, nur einen Spritzer, okay? Ja? Ihr lacht, ich habe einen letzten Duft für euch mitgebracht. Hast du diesen Duft ans Kreuz gebracht? My life. Gab es diesen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, all in, alles. Jesus, alles für dich, das will ich Jesus bringen. Meinen ganzen Schutt und alle meine Stärken, alles was ich bin, ich bring's ans Kreuz. Es ist vollbracht und ich lebe für ihn in aller Ewigkeit und ich empfange den Duft der Eternity. Schau, es gibt einen, der das gemacht hat, Paulus, der sagt das in 2. Timotheus so, was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen. Was für ein Satz. Wer Paulus kennt, weiß, was das für ihn bedeutet hat. Es war kein Honigschlecken, das hat ihn alles gekostet. Aber er hat alles gewonnen. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Karfreitag, Ostern 2019. Wo soll dein Leidenschaftslevel hin? Das kann ich nicht für dich beantworten. Ich möchte zum Ende dieses Gottesdienstes kommen und ich gebe euch eine Reaktionsgelegenheit. Wer das möchte, du kannst das in der Stille festmachen vor dir, du und Jesus. Du kannst auch Schritte gehen. Ich habe all die Parfümdüfte hier vorne hingelegt. Ja, hier der Boss oder die Karriere, Haier. Und wenn es dir hilft, etwas festzumachen, dann kommst du bei dem letzten Lied nach vorne. Du nimmst einen dieser Düfte, der dich betrifft und du bringst ihn zum Kreuz. Ja, und wenn es dir hilft, dann nimm diesen Duft der Ewigkeit, ja, und vergieß ihn. Heute Morgen ist Duft der Ewigkeit angesagt. Bisschen mehr als was hier drin ist, aber versteht ihr, ein Bild, was uns helfen soll, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und das darf ordentlich duften. Amen. Ich möchte noch beten und dann singen wir das Schlusslied und das Reaktionslied. Lieber Herr, danke, dass du uns begegnest. Danke, dass du uns herausforderst, dass du uns nicht dort lässt. Du siehst uns dort, wo wir jetzt sind und du wartest auf uns. Und du klopfst an und ich bete, dass du jetzt Mut gibst und deinen Heiligen Geist freisetzt und Entscheidungen getroffen, die in der Ewigkeit wiedergefunden werden und die dich glücklich machen im Himmel. Amen. So, das ist frei. Jetzt, ihr dürft kommen, wenn ihr das mögt, oder auf eurem Platz, du und Jesus.